Ich grüße euch auch heute Morgen, die noch dazugekommen sind, ganz herzlich. Ja, wir wollen nochmal Fortsetzung machen im ersten Buch Könige und dann das 21. Kapitel. Wir haben uns in den letzten Monaten immer wieder mal mit einer Passage aus dem Leben des Propheten Elia beschäftigt und wollen heute Fortsetzung machen damit. Bevor wir den Text lesen, ganz kurz wieder ein paar Worte, was bisher geschehen war. Elia stammt aus dem Ostjordanland, aus Tischbe in Gilead. Und ich will jetzt nicht die ganzen Geschichten wiederholen, die wir bisher hatten. Das machen wir jetzt im Schnelldurchgang, so einen Überflug über das, was bisher passiert war. Israel war eingeteilt oder gespalten in zwei Staaten damals. Den Süden wird in der Bibel Juda genannt und den Norden, das wird Israel genannt im Alten Testament. Also wenn ihr das findet, wisst ihr, worum es da geht. Und Elia war im Israel, also im Nordreich, als Prophet Gottes tätig. Er wurde von Gott gerufen und das ging irgendwie sehr unspektakulär, dass Gott ihm den Auftrag erteilt hat, Prophet zu sein und loszuziehen. Und wir finden eine interessante Aussage über ihn im Jakobusbrief im Neuen Testament, die haben wir uns schon jedes Mal einfach vor Augen gestellt, dass wir Elia sehr gut auch mit uns vergleichen können, mit jedem von uns, denn er war ein Mensch, so schreibt Jakobus, mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Wir könnten auch sagen, mit gleichen Empfindungen wie du und ich. Und dennoch unterscheidet ihn hier und dort etwas, zumindest von meinem Leben. Er ließ sich wunderbar von Gott gebrauchen. Er hat auch seine Schwächen und Fehler gehabt, da ist die Bibel ja immer sehr offen und ehrlich, aber er war jemand, der auf Gottes Worte hörte und das tat, was Gott ihm sagte. Auf der nächsten Folie seht ihr, vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen, diese ganzen Pfeile, die Wanderungen, die Wege, die Elia zurückgelegt hat, in den ganzen Geschichten, die wir uns bisher angeschaut haben. Ich mache das jetzt nicht mehr einzeln. Also er war alleine kilometermäßig enorm unterwegs im Land, wenn Gott ihm sagte, geh nach da oder nach dort. Er war auch im Ausland, also er war rundum irgendwie unterwegs. Und wir stehen inzwischen an einer Stelle in seinem Leben, dass er diese mit Sicherheit für ihn zentrale Begegnung mit Jahwe, mit Gott hatte am Berg Horeb. Und dass Gott ihm ein Stück entgegenkam in dem Wunsch, ja, dass so seinen Prophetendienst irgendwo, dass er ihn beenden kann irgendwann. Er war müde geworden. Aber Gott hat ihm auch noch drei Aufträge gegeben in dieser Begegnung, die er auf jeden Fall erfüllen sollte. Das war, einen neuen König über Israel zu bestimmen, zu salben, also einzusetzen. Einen neuen König über Syrien, über die Aramäer einzusetzen. Und einen Nachfolger für den Prophetendienst einzusetzen. Und das war dann Elisa oder Elisha, der dann später quasi seine Rolle übernahm im Land. Wenn wir jetzt ins Kapitel 21 gehen, dann ist es auf jeden Fall so, dass Elia wieder zurückgekommen war aus Damaskus, wo er diese Salbung des syrischen Königs vorgenommen hatte, und dass er jetzt zurückkehrt nach Israel. Kapitel 20, das lesen wir nicht, da wird von Elia selber nichts gesagt. In Kapitel 20 wird uns berichtet, wie Ahab, der gottlose König in Israel, Kriege führte mit Syrien und wie Gott Ahab interessanterweise große Siege schenkte. Obwohl Ahab ja ein König war, der das Volk wirklich weit, weit von Gott weggezogen hatte. Gott schenkt diesem König dennoch Siege und redet auf dieser Weise auch zu Ahab. Das wird an mehreren Stellen dort deutlich gesagt. Und jetzt sind wir in Kapitel 21 und wir lesen mal die ersten Verse dieses Kapitels, die ersten vier Verse zunächst. Es geschah nach diesen Ereignissen, also das sind diese Kriegszüge, die Ahab mit Syrien dort hatte. Es geschah nach diesen Ereignissen. Naboth, der Jezreeliter, hatte einen Weinberg, der in Jezreel war. Und zwar gleich neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir deinen Weinberg. Er soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier. Oder, wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Aber Naboth sagte zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Wir befinden uns in Jezreel, im Norden Israels. Jezreel war quasi die Sommerresidenz von König Ahab. Also er hatte zwei Paläste. Samaria war die Hauptstadt und im Sommer zog er etwas ins Gebirge, wo es ein bisschen kühler war, nach Jezreel. Und dort hatte er seinen Sommerpalast. Und das, was wir jetzt gelesen haben hier, das findet halt in Jezreel statt. Ahab versucht Naboth, der uns hier zum ersten Mal und überhaupt zum einzigen Mal in der Bibel begegnet, er versucht Naboth ein Geschäft vorzuschlagen. Wir können uns das vorstellen. Ahab in seinem Palast guckt aus dem Fenster und direkt neben seinem Palast ein Weinberg. Irgend so ein Weingarten. Und Ahab scheint irgendwie gärtnerische Fähigkeiten gehabt zu haben oder zumindest Spaß daran. Und er denkt sich, auch das wäre ja schön, wenn ich hier neben meinem Palast, brauche ich keinen Weinberg, sondern einen Gemüsegarten hätte. Salat, Radieschen, Möhren, ich weiß es nicht. Ist ja auch ganz praktisch, direkt neben dem Haus. Und so wächst bei ihm das Begehren, ich will diesen Weinberg haben. Das ist ja zunächst mal ein ganz normaler Geschäftsvorgang, der uns hier beschrieben wird. Er geht zum Besitzer, zum Eigentümer Naboth und sagt ihm, Naboth, ich schlage dir folgendes Geschäft vor. Ich habe auch noch einen Weinberg, der ist ein bisschen weiter weg, ist nicht so praktisch für mich, wir tauschen. Wahrscheinlich war die Grundstücksgröße ähnlich oder die Qualität des Weins ähnlich. Und er sagt, wir tauschen. Oder, wenn du das nicht möchtest, also wenn du den Weinberg von mir nicht haben willst, dann kaufe ich ihn dir ab und ich zahle gut. Also ortsübliche Quadratmeterpreise und ich kaufe dir den ab. Das ist ja zunächst mal, würden wir sagen, okay, kann man ja machen. Aber jetzt kommt eine kleine Einschränkung und da müssen wir mal zurückblättern in das mosaische Gesetz. Wir sind ja hier in Israel und das Gesetz, das Gott dem Volk gegeben hat, was wir in den Mosebüchern finden, das enthält sehr viele Vorschriften und Regelungen für das gesellschaftliche Miteinander im alten Israel. Und da gab es so ein paar Vorschriften. Ich denke mal, der Ahab, wenn er aufgepasst hat in der Synagoge oder Synagogen gab es damals noch nicht, Prophetenschule, also wenn er irgendwie Gottes Wort kannte als König, da gehe ich mal von aus, dass er belehrt wurde, dann denke ich mal, dass er das wusste. Zum Beispiel 3. Mose 25, lesen wir mal die Verse 23 bis 28. Da heißt es, das Land soll nicht endgültig verkauft werden, sagt Gott, denn mir gehört das Land. Denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir. Und im ganzen Land eures Eigentums sollt ihr für das Land Loskauf gestatten. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Wenn aber jemand keinen Löser hat und seine Hand bringt auf und findet, was zu seinem Loskauf ausreicht, dann soll er die Jahre seines Verkaufs berechnen und das, was darüber hinausgeht, dem Mann zurückzahlen, an den er verkauft hat, und so wieder zu seinem Eigentum kommen. Und wenn seine Hand das Ausreichende nicht gefunden hat, um ihm zurückzuzahlen, dann soll das von ihm Verkaufte in der Hand dessen, der es kauft, bleiben, bis zum Jubeljahr. Und im Jubeljahr soll es frei ausgehen und er soll wieder zu seinem Eigentum kommen. Und noch einen Vers aus 4. Mose 36, den Vers 7. 4. Mose 36, Vers 7. damit nicht ein Erbteil der Söhne Israel von Stamm zu Stamm übergehe, denn die Söhne Israel sollen jeder am Erbteil des Stammes seiner Väter festhalten. Und es gibt noch eine interessante Aussage im Propheten Hesekiel. Das ist natürlich jetzt nicht aus dem mosaischen Gesetz, aber das war eine wichtige Regel, die wir dort finden, die Gott auch für sein Volk bzw. für die Herrschenden hatte. Hesekiel 46, Vers 18. Also Hesekiel sagt das natürlich viel später als die Begebenheit von Ahab. Dennoch greift er hier einen Grundsatz auf. Der Fürst soll nichts von dem Erbbesitz des Volkes nehmen, so dass er sie gewaltsam aus ihrem Grundbesitz verdrängt. Von seinem eigenen Grundbesitz soll er an seine Söhne vererben, damit sich mein Volk nicht zerstreut, jeder aus seinem Grundbesitz. Fassen wir das mal zusammen. Das waren jetzt viele Sätze. Das meiste davon können wir jetzt mal beiseite lassen. Aber die Grundregel, die Gott gegeben hatte, war: Verkauft euer Eigentum nicht an Nicht-Familienmitglieder. So möchte ich es mal formulieren. Warum? Weil sonst im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte das Land sich zerstückelt und zerteilt, immer kleinere Parzellen, und dann gehört es dem und das und das, und irgendwann reicht es nicht mehr für euch als Grundlage, um leben zu können, weil man das Land natürlich brauchte. Es waren großteils Selbstversorger, also man baute Dinge an, man brauchte Grund und Boden. Und so hat Gott festgelegt, und das ist eine sehr weise Entscheidung für Israel damals, verkauft das nicht. Und der Fürst, also der König, der Regierende, der darf sich schon mal gar nicht dran vergreifen, weil für ihn gilt es genauso. Und das wusste Nabot anscheinend sehr gut. Ja, schauen wir jetzt nochmal 1. Könige 21. Nabot sagt zu Ahab, Vers 3, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Also Nabot scheint jemand zu sein, der das auch kannte und der es sogar leben wollte. Und das unterscheidet ihn von König Ahab. Der wusste das mit Sicherheit auch, aber er wollte es nicht leben. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, übrigens auch für unser Leben. Ich kann Gottes Wort kennen, aber wenn ich mich nicht drum schere und es nicht lebe, nützt es mir nichts. Im Gegenteil, es wird mir sogar zum Gericht. Und das ist das, was wir hier bei Ahab finden. Wie reagiert Ahab? Wie ein kleines Kind. Wie ein kleines Kind. Er wird wütend, er wird zornig, er wird missmutig. Was haben wir alles gelesen da? Er legt sich ins Bett, dreht sich zur Wand und isst nichts mehr. Man würde sagen, Kindergarten, oder? Das geht doch gar nicht. Das ist ein König. Nur weil er seinen Willen nicht bekommt, schmollt er. Lesen wir mal weiter. Vers 5. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein. Die Isabel war uns ja schon begegnet. Letztendlich war Isabel diejenige, die alles so richtig schlimm gemacht hat im Land. Sie kam ja aus dem weiten Norden, also aus Sidon und Tyrus, war eine heidnische Frau und brachte ihre ganze Götterwelt mit nach Israel, hat ihren Mann um den kleinen Finger gewickelt, sodass der auch diesen Göttern Tempel baute und sie verehrte, und hat den Götzendienst in Israel hoffähig gemacht. Also Isabel war abgrundtief böse, und sie war uns ja auch begegnet als die, die den Propheten Elia umbringen wollte. Und das hat sie ihm ja damals ausrichten lassen, vielleicht erinnert ihr euch. Das ganz kurz zu Isabel. So, lesen wir nochmal, Vers 5. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und sagte zu ihm: Warum denn ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Er sagte zu ihr: Weil ich zu dem Jezreeliter Nabot geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld, oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jezreeliters Nabot geben. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes: Ruft ein Fasten aus und lasst Naboth oben an im Volk sitzen und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, die gegen ihn zeugen, indem sie sagen, du hast Gott und den König gelästert. Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Da taten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten, wie Isabel zu ihnen geredet hatte, so wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen gesandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und ließen Naboth oben an im Volk sitzen. Dann kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Naboth, vor dem Volk, indem sie sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn, und er starb. Und sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot war, sagte Isabel zu Ahab, mach dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Jezreelitas Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Isabel als Königin, man hat so den Eindruck, dass sie meint, dass sie über dem Recht steht und so das in Anspruch nimmt, was leider ja manche Regierenden bis in unsere Tage hinein in Anspruch nehmen, dass sie meinen, sie stehen über dem Recht. Das ist so ein typisches Beispiel hier, Isabel, die wirklich eine böse Frau war und einen ganz perfiden Plan sich ausgedacht hat. Und das ging ja ruckzuck, ja. Sie sieht ihren Mann da und fragt, warum geht's dir nicht so gut? Und sofort sagt sie ihm, ich regel das. Setzt sich hin an seinen Schreibtisch und schreibt so Briefe, die dann da vorgelesen und ausgerufen werden, und an diese zwei Burschen, die sie anscheinend ja gut kannte. Sie wusste sofort, wen sie sich da nehmen kann. Also die war vernetzt bis in die Mafiakreise hinein. Der perfide Plan, und das finde ich sehr erschreckend, war der, dass Isabel einen ganz frommen Schein wahrte hier. Isabel kannte sich vielleicht besser im Gesetz der Israeliten aus als ihr Mann Ahab. Warum? Sie ruft ein Fasten aus. Also, ein Fasten war normalerweise, dass man auf Dinge, Nahrung verzichtet, um sich auf Yahweh zu konzentrieren, auf Gott. Sie ruft ein Fasten aus. Manchmal war es auch aus Gründen der Trauer oder dass man sich besinnen wollte auf Dinge. Und sie wusste, dass auf die Lästerung Gottes und die Lästerung des Königs die Todesstrafe stand. Das wusste sie sehr gut. Und sie wusste, ich brauche mindestens mal zwei Zeugen. Im Gesetz steht, zwei oder drei Leute müssen etwas bezeugen. Das ist eine schöne Regel. Also wenn einer eine Anklage erhebt, das reicht nicht aus. Zwei oder drei Zeugen brauchen wir. Deshalb nimmt sie zwei von diesen bösen Männern hier und bezahlt ihnen Geld, kauft sie ein und sie sollen das sagen. Sie kennt sich sehr gut aus. Ist erstaunlich. Zeigt uns aber, wie weit Menschen gehen können. Und nicht alles, was fromm daherkommt, ist auch fromm. Und da sollten wir einfach Acht haben. Nicht alles, was fromm daherkommt und redet, ist auch fromm. Und fromm, damit meine ich im guten Sinne des Wortes, ja, Gott ergeben, Gott treu zu sein. Und das kann gefährlich werden. Wir schauen jetzt mal ganz kurz ins zweite Königebuch, weil da finden wir noch eine Zusatzinformation, die hier in Kapitel 21 nicht gegeben wird. Zweite Könige 9, da wird genau diese Geschichte hier nochmal aufgegriffen. Und zwar als die Nachkommen Ahabs gerichtet werden. Das wird schon mal so ein bisschen ein kleiner Spoiler. Also in 2. Könige 9, Vers 26, da heißt es, wenn ich das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne gestern nicht gesehen habe, spricht der Herr, ich will es dir vergelten und so weiter. Das zeigt uns, Isabel hat nicht nur Naboth töten lassen, sondern offensichtlich auch dessen Söhne. Das wird uns hier in Kapitel 21 gar nicht gesagt. Macht aber sehr viel Sinn, weil wenn Naboth tot ist, würde normalerweise der Weinberg in den Besitz seiner Söhne gehen. Also die normale Erbfolge. Und Isabel hätte nichts gewonnen gehabt. Also mussten die Söhne auch beseitigt werden. Und es waren ja mindestens mal zwei. Es wird der Plural hier benutzt. Das zeigt uns, wie durchtrieben Isabel war und sie überhaupt nichts ausließ, um sich hier auch über Gottes Gebote zu stellen. Und scheinbar merkt es ja keiner. Also es geht alles glatt. Die ganze Stadt ist überzeugt davon, dass das stimmte, was diese zwei gekauften Zeugen ausgesagt haben. Und man nimmt Naboth und seine Söhne, schleppt sie vor die Stadt und steinigt sie. Eine furchtbare Todesmethode, dass sie sterben. Und dann geht sie sofort, oder dann berichtet man ihr das, und dann geht sie sofort zu Ahab und sagt, alles geregelt, Schatzi, der Weinberg gehört dir. Scheinbar kriegt es keiner mit. Aber ist es so? Wir werden es gleich sehen. Zunächst noch ein Blick auf Ahab. Vers 16, 1. Könige 21, Vers 16. Es geschah, als Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte sich Ahab auf, um in den Weinberg des Jezreelitas Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Wie blind war dieser Mann geworden für die Realität. Er hat nur noch einen Gedanken, ich will diesen Weinberg haben, und alles andere, wie so ein Scheuklappenblick, alles andere interessiert ihn nicht mehr. Und jetzt hört er, du kannst ihn haben, dann geht er hin und nimmt ihn in Besitz. Keine Frage an Isabel, war das denn so gut und richtig oder nein, er geht nur noch dorthin. Wisst ihr, Sünde in unserem Leben, die kann zu einem gewohnheitsmäßigen Handeln werden. Und das ist ganz gefährlich. Wir können uns an falsche Denkweise, Redeweise und Handlungsweise gewöhnen, dass wir zum Schluss meinen, das war doch gut, passt doch, das Ergebnis stimmt. Ist ja alles okay. Gott hat auch nichts gemacht. Er hat nicht eingegriffen. Also war doch alles okay. Ahab merkt gar nicht mehr, was wirklich um ihn herum passiert. Sünde verblendet uns. Sünde macht uns blind für die Wirklichkeit. Und wir meinen schließlich, das sei in Ordnung, was wir tun. Lasst uns aufpassen. Und jetzt taucht Elia wieder auf. Eigentlich genauso plötzlich, wie er am Anfang aufgetaucht ist und wie das irgendwie so bei ihm. Da war das irgendwie so. Also immer wenn Elia auftaucht, zack, ist er plötzlich da. Und hier steht er jetzt plötzlich im Weinberg. Lesen wir mal, Vers 17. Es geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbiter. Mach dich auf. Geh hinab, Ahab, dem König von Israel, entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm und sage, so spricht der Herr, hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Und rede zu ihm, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines, lecken. Und Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sagte, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir her. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus dem Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, gleich und dem Haus Baschas, des Sohnes Ahias, wegen des Zorns, zu dem du mich gereizt hast und weil du Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Jezreel.
Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Zweimal kommt in dieser Gerichtsbotschaft, die Elia hier an Ahab ausrichtet, eine Formulierung vor, die mich sehr erschrocken hat. Weil du dich verkauft hast. Also Gott hat das mit beobachtet und angesehen, was Ahab tat im Lauf der Jahre, Monate, wissen nicht genau, was für ein Zeitraum hier beschrieben wird insgesamt. Und Gott wertet es so, dass Ahab sich verkauft hat an das Böse. Das zeigt uns seinen Charakter. Er wollte etwas haben für sich. Also wenn ich etwas verkaufe, will ich ja einen Gewinn haben. Und Ahab hat sich verkauft an das Böse, um etwas zu haben, zum Beispiel einen Weinberg. Und das zeigt uns den Charakter dieses Mannes. Er hatte überhaupt nicht vorgehabt, irgendwie Gott zu ehren oder Gott nachzufolgen oder das zu tun, was Gott hatte, weil du dich verkauft hast. Und letztendlich ist das so ein erbärmliches Bild eines Menschen. So ein erbärmliches Bild eines, der als König, als Fürst eingesetzt war, um ein Volk, das Volk Gottes zu regieren. Wie traurig, wenn jemand dorthin kommt. Und wir hatten eben gesagt, es scheint so, dass niemand das gesehen hat, was Isabel hier getan hat. Und Naboth wusste ja irgendwo Bescheid. Nein, so war es nicht. Gott hat alles gesehen. Gott hat es beobachtet. Er hat es registriert. Und wisst ihr, das ist bis heute so. Gott beobachtet alles und er registriert alles, auch das Böse in dieser Welt. Wir stellen uns ja oft die Frage, warum greift Gott nicht ein? Warum richtet Gott nicht die Tyrannen und die Böses tun, vielleicht sogar uns Böses tun? Keine Ahnung. Warum greift Gott nicht ein? Doch, Gott greift ein, aber zu seiner Zeit. Und Gott sieht alles. Besonders schön wird das deutlich. Schlagen wir mal auf, 2. Mose. 2. Mose am Anfang. 2. Mose 3. Da wird uns beschrieben, wie Mose den Auftrag von Gott erhielt, das Volk aus Ägypten heraus zu befreien und ins Land Kanaan zu führen. Und da wird uns beschrieben in Vers 8, dass das Volk sich in der Gewalt der Ägypter befand. Und dass das Volk zu Gott schrie, hilf uns. Und scheinbar passierte nichts. Und sie haben sich die Frage gestellt, sieht Gott uns nicht mehr? Wisst ihr, wie lange Israel in Ägypten war? Also von Abraham an gerechnet, das sind natürlich noch ein paar Jahre davor, waren es mal mindestens 430 Jahre. Davon müssen wir das Leben Abrahams, Isaaks, Jakobs abziehen oder Teile von Jakob. Also es waren weit über 250 Jahre, 300 Jahre Sklaverei. Und sie haben zu Gott gerufen, erlöse uns. Und scheinbar passierte nichts. Aber dann lesen wir hier Vers 9, 2. Mose 3, Vers 9. Nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen. Und ich habe die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Und dann sagt er zu Mose, jetzt geh du hin, ich will das Volk befreien. Gott war hier schon 40 Jahre am Werk, indem er Mose vorbereitet hat in der Wüste als Hirte, damit er jetzt losziehen konnte, das Volk zu befreien. Das hat natürlich niemand der Israeliten mitbekommen. Und das ist oft unser Problem. Gott arbeitet im Verborgenen an Dingen, und wir kriegen das nicht mit und wir meinen dann, ja, Gott macht ja nichts. Weil wir mit unserer beschränkten Sicht meinen, alles im Griff zu haben. Aber dem ist nicht so. Und genauso wie jedes Verbrechen auch in unserer Zeit gerichtet werden wird, zu dem Zeitpunkt, den Gott festlegt, da können wir ganz, ganz entspannt sein. Darf ich das so formulieren?
Da können wir ganz entspannt sein. Gott hat die Sache im Griff. Und so ist es auch hier bei Ahab. Er lässt es zunächst einmal laufen, er registriert es aber und verhindert Dinge auch nicht. Auch das Böse hat Gott hier nicht verhindert. Wäre eine Kleinigkeit gewesen, Naboth irgendwie zu retten, hat er aber nicht gemacht. Und es ist letztendlich Gottes Gericht auch an seinem Volk, wenn er einfach mal schweigt und Dinge laufen lässt, bis zu dem Punkt, wo er eingreift. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es in unseren Tagen ähnlich ist. Aber Gott lässt Sünde nie ungestraft und ungesühnt. Er richtet immer. Wir hatten eben 2. Könige 9 diesen Vers gelesen mit den Söhnen von Naboth. Und dort findest du die Erfüllung dessen, was hier angekündigt wird. Gott handelt zu seiner Zeit. Und wenn du persönlich vielleicht in irgendwelchen Nöten bist, in dieser Weise, dass du ja vielleicht angegriffen wirst, also jetzt nicht körperlich, sondern innerlich, durch verschiedene Punkte, wenn du Unrecht erfährst, dann möchte ich dir aus Römer 12 noch einen sehr mutmachenden Vers mitgeben. Römer 12. Und wir buchstabieren das auch in manchen Teilen in unserem Leben durch, dass man Dinge erfährt und erlebt von außen, wo man sagt, am liebsten würde ich genauso zurückhandeln. Kennst du das? Dir geschieht etwas und dann kocht es sofort hoch und du willst am liebsten zurückschlagen. So sind wir Menschen. Ja, das ist das Alte in uns drin. Aber Paulus sagt, Römer 12, Vers 19, ich lese Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und dann kommen Ausführungen über die staatliche Obrigkeit. Und ich glaube, dass das auch einen Sinnzusammenhang hat. Paulus sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte. Das, was so schnell hochkocht, wahrscheinlich ist es ja bei jedem anders, je nachdem, wie man auch gestrickt ist, aber irgendwie kennen wir das, glaube ich, alle. Dann sagt Gott, bleib doch bitte ruhig. Lass dir von mir die Kraft schenken, dich nicht selbst zu rächen, sondern es Gott abzugeben. Und zu seiner Zeit wird Gott das regeln. Das fällt mir schwer, richtig schwer. Aber ich glaube, Gott will uns die Kraft geben, dass wir Dinge auch aushalten können. Das heißt nicht, dass Unrecht nicht angesprochen werden kann. Ja, das ist auch genauso wichtig. Das ist eine zweite Ebene in dem Thema, dass Unrecht angesprochen und besprochen wird. Aber die Rache, das ist Gottes Sache. Und irgendwie kommt es mir hier so vor, dass Gott den Ahab erstmal machen lässt und die Isabel machen lässt, weil wir merken jetzt hier, das jetzt ist das Maß voll. Jetzt ist das Maß voll, das Gott gesetzt hat. Und jetzt schickt er seinen Propheten mit einer konkreten Gerichtsbotschaft. Schauen wir, wie es weitergeht. 1. Könige 21. Lesen wir ab Vers 27. Und jetzt kommt was ganz Erstaunliches. Etwas ganz Erstaunliches. Es geschah, als Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete. Und er lag im Sacktuch und ging still einher. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbiter. Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Kaum zu glauben, oder? Aber wie schön,
wie schön, was hier passiert. Ahab, dieser gottlose König, kehrt um. Und Gott urteilt, diese Umkehr ist echt. Klammer auf, sie war leider nicht von langer Dauer, Klammer zu. Aber sie war echt. Und das müssen wir Gott überlassen, wenn er das hier so beurteilt. Wir hätten vielleicht gesagt, ach, stimmt bestimmt nicht. Aber Gott sagt doch. Ahab tut Buße. Buße ist so ein biblischer Fachbegriff, der uns gerade im Neuen Testament sehr oft begegnet. Und ich möchte noch einen kleinen Exkurs machen mit euch, dass wir mal drüber nachdenken, was heißt das denn eigentlich, Buße tun? Also ein Bußgeld ist uns bekannt aus dem Straßenverkehr. Ja, wenn man zu schnell gefahren ist oder über die rote Ampel, dann muss man ein Bußgeld zahlen. Und dann gibt es so ein Punkteregister in Flensburg, da muss man auch büßen. Aber das ist ja nicht das, was wir in der Bibel finden. Also Buße in der Bibel, dieses Wort, wie, also ein neueres Wort dafür zu finden, ist ziemlich schwierig. Und es gibt manche biblische Fachbegriffe, die können wir gar nicht ersetzen, weil es kein Synonym gibt, also keinen wirklich gleichbedeutenden Begriff. Deshalb bleiben wir mal dabei, Buße. Aber wenn wir es vielleicht ansatzweise so ein bisschen wiedergeben wollen, dann heißt Buße die Änderung einer Einstellung oder unseres Sinnes, eine Sinnesveränderung. Das meint Buße. Buße bedeutet also, dass wie ein Schalter umgelegt wird und plötzlich etwas anderes maßgebend ist in unserem Leben. Deshalb ist es so wichtig, Buße kann man sehen. Buße kann man sehen. Das ist nicht was, was nur irgendwo innen drin passiert. Ist euch das aufgefallen beim Ahab? Der Ahab zerreißt seine Kleider. Das ist ja so eine, das war damals üblich. Also die haben nicht komplett die Kleider, sondern hier oben so eingerissen, den Saum des Kleides oder des Gewandes. Und er zieht Sacktuch an. Das heißt, er legt seine königlichen Klamotten ab, seine Krone, alles weg, zieht Sacktuch, also das Gewand eines Bettlers an. Und manche streuten sich noch Asche aufs Haupt oder sonst irgendwie, um das nach außen zu zeigen. Buße heißt, ab jetzt sind meine Handlungen komplett neu, anders. Und das ist der Beweis, dass wirklich Buße stattgefunden hat. Können wir es mal so zusammenfassen? Also weniger die Worte als die Taten sind entscheidend. Und es ist nicht damit geregelt, dass man sagt, oh, ah ja, das war falsch, Entschuldigung, und dann drehe ich mich um und mache morgen das Gleiche wieder. Das ist keine Buße. Das ist nicht echt. Buße bedeutet, ja, ich entschuldige mich, aber das kommt aus meinem Herzen und morgen handle ich genau anders und das kommt möglichst nie wieder vor, was ich getan habe. Das bedeutet Buße. Und es begegnet einem schon hin und wieder, dass man Dinge erlebt und dann kommt, ja, Entschuldigung, dreht sich um und ist weg. Und meint, damit wäre es geregelt. Das ist es nicht. Ich finde es in der Bibel jedenfalls nicht. Und jetzt noch einen Punkt, und das hat mich neu erschrecken lassen, als ich da drauf geguckt habe. Vergebung Gottes ist uns nur versprochen, wenn wir wirklich Buße tun. Auch bei Gott können wir nicht sagen, ja, Entschuldigung und alles ist gut und morgen mache ich es wieder. Nein, dann wird Gott nicht vergeben. Und das hat mich neu erschrocken, weil Gott heilig ist und wir können Gott nicht irgendwie in irgendeine Schachtel packen, so wie wir das gerne hätten. Das funktioniert nicht. Und ich möchte mit euch jetzt noch ein paar Bibelstellen angucken zu diesem Thema, dass ihr auch seht, dass ich mir das nicht selbst ausgedacht habe, sondern dass wir das so in der Bibel finden. Matthäus Kapitel 3. Da finden wir den Grundsatz, dass Buße und Frucht, wie es der Jesus hier ausdrückt, also das sind die Taten, die man sehen kann. Buße und Frucht gehören zusammen. Und die entsprechend geänderten Taten, sie beweisen die Echtheit der Buße. Der Jesus sagt das in ganz wenigen Worten. Er sagt, bringt der Buße würdige Früchte. Das ist das, was Gott erwartet. Bringt der Buße würdige Früchte. Ansonsten ist die Buße nicht echt. Matthäus 11, ein paar Seiten weiter. Ich habe nachgedacht, kann es sein, dass Ungläubige eher Buße tun als Fromme? Vielleicht ein bisschen komisch formuliert. Wenn Menschen ohne Gott erkennen, ich brauche Gott, dann merkt man das in einem oft totalen Zusammenbruch und dass man sagt, ich will wirklich neu beginnen. Das Alte wird über Bord geschmissen, ich lasse es hinter mir, ich fange neu an. Also genau das, was wir hier haben, ja. Und wenn wir im Bereich unter uns, sagen wir jetzt mal, sind, und dann merkt man oft so eine Herzenshärtigkeit, dass es so schwierig zu sein scheint, dass die Frommen, und fromm wieder positiv gemeint, Buße tun, echte Buße tun. Und das ist kein neues Phänomen. Ich werde da auch weiter noch drüber nachdenken, weil das begegnet einem an so vielen Stellen. Der Jesus sagt, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil er feststellt, da wo er am meisten Wunder getan hat, glauben am wenigsten Menschen. Das ist auch ein interessanter Zusammenhang. Und dann sagt er, weh dir Korazin, weh dir Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon, geht ein Licht auf, Tyrus und Sidon, wo Isabel herkam, Tyrus und Sidon. Wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche, ist uns auch schon begegnet eben, Buße getan. Das heißt, unser Herr hat das auch gemerkt. Die Frommen, damals die Juden, das war so schwer, dass da jemand wirklich umkehrte von seinem falschen Weg, weil sie so überzeugt waren und dachten, ja, wir sind das Volk Gottes, das kann uns schon passieren. Und sie lagen sowas von daneben. Das ist irgendwie ein Phänomen und es macht mich auch traurig, dass man das hier und da beobachten kann. Eine zweite Stelle dazu, Lukas 15, Vers 7. Jetzt werfen wir einen Blick in den Himmel. Dort sagt der Herr Jesus, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Wir könnten auch hier wiedergeben, die meinen, die Buße nicht nötig zu haben. Wir wissen, was der Herr hier meint. Freude im Himmel und das Verhältnis 1 zu 99, ich hoffe nicht, dass das stimmt, dass das hier wörtlich zu nehmen ist. Das ist ein Beispiel, ja, mit den 100 Schafen, ne? Ihr kennt die Geschichte. Aber dieser Grundsatz, der ist nicht neu. Schlagen wir mal den 2. Korintherbrief auf, 2. Korinther 7. Und jetzt wollen wir mal nochmal einen Blick tun auf die Buße im Leben eines Gläubigen. Das ist nicht was, was nur Ungläubige betrifft. Das ist was, was uns betrifft, wenn wir Gottes Kinder sind. Ist Buße ein ganz, ganz großes Thema für uns. Und Paulus, er drückt das in 2. Korinther 7 folgendermaßen aus. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, aber wir dröseln das mal auf. Jetzt freue ich mich, sagt Paulus, nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Verstehst du den Satz? Also da muss man schon mal ein bisschen tiefer denken.
Ich habe mal noch eine andere Bibelübersetzung euch mitgebracht, die NEÜ, manche kennen die ja. Und ich finde, da wird es auch sehr gut ausgedrückt und vielleicht ein bisschen auf den ersten Blick leichter zu verstehen. Also die gleichen Verse. Da sagt Paulus, doch jetzt freue ich mich darüber, nicht, dass ich euch Schmerz bereitet habe, sondern dass der Schmerz eure Einstellung verändert hat. Gott wollte, dass es euch wehtat. Und dadurch haben wir euch in keiner Weise Schaden zugefügt, denn ein gottgewollter Schmerz führt zu einer veränderten Einstellung und so zu der Rettung, die man nie bereut. Doch der Schmerz, der von der Welt verursacht wird, führt zum Tod. Hintergrund dieses Textes. Hier war also etwas geschehen, wo die Korinther, die Christen in der Gemeinde in Korinth, betrübt waren. Das heißt, es hat ihnen irgendwie wehgetan, innerlich wehgetan. Ja? Kennst du das? Wenn dich Worte erreichen, dass jemand dich vielleicht zurechtweist, ein anderer Christ, und sagt, hör mal, denk da mal drüber nach, das ist nicht in Ordnung, wie du da lebst, was du da tust. Und das tut einem so richtig weh. Und Paulus sagt, das ist ein guter Schmerz, den Gott uns zufügt. Warum? Weil wir dann nachdenken und unsere Einstellung verändern. Und wenn das Ergebnis ist, dann ist das eine positive Betrübnis. Auch wenn es uns erstmal gar nicht schmeckt. Und es ist schön, dass Paulus das hier so den Korinthern sagen kann. Das heißt, da fand etwas statt, aneinander, unter Christen, wo man sich Dinge sagen konnte, nicht mit dem Ziel, einem weh zu tun, dass es nicht mehr heile wird oder so, sondern mit dem Ziel, dass es durchaus weh tut, damit es heil wird. Das kann nur Gott. Dass sich die Einstellung ändert, wenn Buße getan wird. Verstehen wir das? Also es ist gut, wenn wir einen Blick auch aufeinander haben und wenn uns Dinge auffallen und wir merken, das ist nicht in Ordnung, dass wir hingehen zum Bruder, zur Schwester und sagen, hör mal, lass uns da mal drüber nachdenken. Nicht um einen in die Pfanne zu hauen, sondern um zu helfen, dass Dinge sich ändern und besser werden in Gottes Sinn. Anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Ich hoffe, ihr versteht, was hier gemeint ist. Und das ist Buße im Leben von Gläubigen. Eine letzte Stelle zu diesem Thema, Apostelgeschichte 3, Vers 19. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf das Thema der Rettung, weil Buße hat auch was mit Rettung zu tun. Das hat Paulus auch gerade geschrieben. Die Rettung, die er hier meint, das ist nicht die ewige Rettung, sondern die Rettung von einem verkehrten Weg eines Gläubigen. Aber was wir in Apostelgeschichte 3 lesen, das ist eine Rettung, die in die Ewigkeit hineinreicht, im Sinne von sich Gott grundsätzlich zuzuwenden. Also, Apostelgeschichte 3, das ist aus einer Predigt von Petrus, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Hier finden wir zwei Begriffe. Buße, also Sinnesänderung, und Bekehrung, das ist auch so ein biblischer Fachbegriff, das heißt so viel wie Umkehr. Also einen neuen Weg einschlagen. Sinnesänderung und einen neuen Weg einschlagen, nämlich den Weg zu Gott. Tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das war eine, wir würden heute sagen, eine evangelistische Predigt hier, die der Petrus hält. Und da müssen wir uns ganz kurz noch die Frage stellen, warum ist denn Buße notwendig? Warum ist Rettung überhaupt notwendig, die durch Buße geschieht? Und das ist ja so ein Grundsatz, und da sage ich wahrscheinlich den allermeisten nichts Neues, dass wir Menschen ein Problem haben. Grundsätzlich, jeder von Geburt an, dass wir nämlich von Gott getrennt sind durch die Sünde. Und das fing ja ganz am Anfang an, im Garten Eden, als der Mensch sich autonom erklärte. Als Adam und Eva von der Frucht nahmen, was verboten war. Und diese Trennung entstand zwischen Gott und Mensch. Und deswegen brauchen wir Rettung. Und das Schöne ist, dass Rettung durch Buße und Bekehrung geschehen kann. Bis heute.
Das ist Gottes Weg, den hat er festgelegt, weil Gott ist der Souverän, nicht wir. Und Gott bestimmt, wo es lang geht. Und der Weg zur Rettung geschieht nur durch Buße und Bekehrung. Und wir wissen, und das ist jetzt die kurze Zusammenfassung, dass das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat, diese Kluft überbrückt und Menschen zurückkommen können zu Gott. Der Weg der Rettung durch Buße und Bekehrung. Wie schön, dass das möglich ist. Und was war die Folge von Ahabs Buße? Wir sind wieder im Königebuch. Was war die Folge von Ahabs Buße? Gott verschiebt das Gericht auf die Zeit nach Ahabs Ableben. Das Gericht wird kommen, weil Gott heilig ist. Und wenn Gott Gericht ankündigt, führt es auch durch. Aber er verschiebt hier den Zeitpunkt und das ist reine Barmherzigkeit. Ahab muss das nicht alles miterleben, was ihm hier gesagt wird. Ja, er stirbt. Später im Krieg kommt er ums Leben. Und genau das kommt, was Gott durch Elia gesagt hat. In allen Einzelheiten. Aber Ahab muss es nicht mehr erleben, weil er umgekehrt war, weil er Buße getan hat. Und das zeigt uns zwei Dinge. Auf der einen Seite die große Barmherzigkeit Gottes und dass er mit offenen Armen wartet bis heute, dass ein Mensch zu ihm umkehrt und auch das Gläubige Buße tun und zu ihm umkehren und wieder Neustart haben können. Und auf der anderen Seite zeigt es uns Gottes Heiligkeit, was er sagt, das geschieht. Und er kann Fünfe nicht gerade sein lassen, wie wir so sagen. Er kann Sünde nicht schönreden. Das gibt es bei Gott nicht. Also beides steckt hier drin. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Propheten Hesekiel wieder. Und der zeigt uns so das Wesen Gottes. Wir lesen dort, so wahr ich lebe, spricht der Herr Jahwe. Wenn ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Kehrt um. Kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Und das fragt Gott uns auch heute Morgen. Und er bittet uns, kehrt um. Und wenn irgendwas in unserem Leben zu regeln ist, wo wir Buße tun müssen, dann lasst es uns machen und nicht auf die lange Bank schieben. In dem Sinne, wie uns die Bibel das sagt. Ja, das ist nicht immer leicht, aber es bringt Segen mit sich.